Welcome to part two.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen dreiteiligen Vortragsreihe Ich denke. Jetzt wollen wir uns betrachten, wo unser Denken stattfindet. Der Titel dieses Vortrags lautet Wohin Gott seinen Namen schreibt. Was bedeutet das? In Offenbarung 14, Vers 1 heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. In und nicht auf. In. Was ist denn hinter unserer Stirn? Werfen wir einen Blick darauf. Das ist das Gehirn in der Seitenansicht und das ist das Gehirn von oben betrachtet. Beachten Sie, dass es zwei Lappen im vorderen Bereich gibt, auch präfrontaler Kortex genannt. Prä bedeutet vor, frontal ganz vorne. Und Kortex ist die Bezeichnung für die gesamte Hirnrinde. Aber der präfrontale Kortex ist nur dieser vordere Bereich. Im präfrontalen Kortex haben vier wichtige Funktionen ihren Sitz. Zum einen der Intellekt, des Weiteren das Urteilsvermögen, hier beurteilen wir. Und die dritte Funktion ist unsere Vernunft. Hier sitzt unser logisches Denken. In Jesaja 1, Vers 18 heißt es, kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Hier spricht Gott mit den Menschen, nämlich in diesem präfrontalen Kortex. Die letzte Funktion in diesem präfrontalen Kortex ist das, was ich das wunderbarste Geschenk nenne, das Gott meiner Meinung nach uns Menschen gab, unseren Willen. In dem kleinen Buch Weg zu Christus, Seite 33, gibt es eine wunderschöne Beschreibung des Willens. Lerne nur erst die echte Willensstärke erkennen. Sie ist die führende Macht in der menschlichen Natur, die Macht der Entscheidung oder der Wahl. Alles hängt von der richtigen Tätigkeit des Willens ab. Diese Fähigkeit zu wählen hat Gott den Menschen gegeben. An dir liegt es, sie auszuüben. Du kannst zwar dein Herz nicht verändern, du kannst Gott aus eigener Kraft nicht liegen, es liegt aber in deiner freien Wahl, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben. Dann wird er in dir das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken. In 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Das bedeutet im Grunde das Gleiche, nämlich ihm unseren Willen zu übergeben. Wenn man sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, sagt man letztendlich, Vater, ich will dich, Vater, ich brauche dich, Vater, komm herein und übernehme du die Kontrolle. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist der einzige Weg, wie er seinen Namen in unsere Stirn schreiben kann, wenn wir ihm erlauben, hereinzukommen und mit ihm das Mahl zu halten und er mit mir. Zusammen essen, ist das nicht wunderschön? Wir machen das doch oft, wenn wir uns mit Freunden treffen, wir essen zusammen. Das ist ein wunderbares Bild für die Nähe, die sich Gott mit uns wünscht. So, wenn Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wo klopft er da an? Ich denke doch genau, dass er hier anklopft. Er klopft bei unserem Intellekt, unserem Urteilsvermögen und unserem Denkvermögen an. Und er sagt, wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet. Wir öffnen sie, nicht er. Das Öffnen dieser Tür ist unsere Entscheidung. Erinnern Sie sich an das Büchlein Der Weg zu Christus? Lerne nur erst die echte Willensstärke erkennen. Sie ist die führende Macht in der menschlichen Natur, die Macht der Entscheidung oder der Wahl. Du kannst zwar dein Herz nicht verändern, du kannst Gott aus eigener Kraft nicht lieben. Es liegt aber in deiner freien Wahl, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben. So öffnen wir die Tür. Diese Entscheidung, Gott kennenzulernen, ihn zu lieben, ihm zu erlauben, in unserem Herzen zu wohnen, wird genau hier getroffen. Das klingt sehr einfach, nicht wahr? Aber etwas anderes kommt dazu, was die einfache Gleichung verdunkelt. Und das ist unser limbisches System. Was ist unser limbisches System? Lassen Sie es mich hier einzeichnen und erklären, was es mit dem limbischen System auf sich hat. In der Seitenansicht ist das limbische System ungefähr dieser Teil des Gehirns. Das limbische System wird auch unser emotionales Gehirn genannt, auf Englisch auch E-Brain. Wir können es auch I-Gehirn nennen. Dieses limbische System ist unser emotionales Gehirn. Und hier versucht uns der Feind, der große Verführer, auch Satan oder der Teufel genannt, der die ganze Welt verführt hat. Er greift uns durch das limbische System an. Lassen Sie mich zeigen, wie dieses limbische System und der präfrontale Kortex zusammenarbeiten. Nun, ungefähr ein Drittel der Kortex, die vorderen 30%, bestehen aus dem präfrontalen Kortex. Und dieser präfrontale Kortex ist erst in einem Alter von etwa 30 Jahren vollständig entwickelt. Betrachten wir dieses Alter geschichtlich. Wann beginnt Jesus seinen Dienst? Im Alter von 30 Jahren. Traditionell wurden junge Männer oft keine verantwortungsvollen Positionen gegeben, bis sie 30 wurden. Im Alter von 30 Jahren ist unser präfrontaler Kortex vollständig entwickelt. Also sage ich Eltern immer, bindet eure Kinder an eure Herzen, solange sie jung sind, damit sie als Teenager und ihren 20ern zu euch als ihren Ratgeber kommen. Das brauchen sie auch, bis ihre präfrontale Kortex völlig entwickelt ist. Ich habe schon Leute gesehen, die vielleicht schon in ihren 40ern waren und ich glaube nicht, dass ihr präfrontaler Kortex vollständig entwickelt war. Dagegen habe ich schon junge Leute in ihren 20ern gesehen, die hervorragende Entscheidungen trafen. So, als ob ihr präfrontaler Kortex schon vollständig entwickelt wäre. Was macht diesen Unterschied aus? Was wir uns jetzt ansehen müssen, sind die Ursachen, die den präfrontalen Kortex stören. Und natürlich auch, was die Entwicklung des präfrontalen Kortex verursacht. Aber zuerst möchte ich zeigen, wie die beiden zusammenspielen. Hier auf der rechten Seite des präfrontalen Kortex treffen wir unsere Ich-werde-nicht-Entscheidungen, wogegen hier auf der linken Seite des präfrontalen Kortex unsere Ich-werde-Entscheidungen getroffen werden und in der Mitte werden die Ich-will-Entscheidungen getroffen. Eine der Hauptfunktionen des präfrontalen Kortex ist die Vorausschau. Dort sitzt auch unsere Moral und Selbstbeherrschung. Veranschaulichen wir uns das an einem Beispiel. Wir wachen am Morgen auf und es ist so schön kuschelig und warm im Bett. Unser limbisches System, unser emotionales Gehirn entscheidet, nein, ich werde nicht aus dem Bett aussteigen. Es ist hier einfach zu schön. Ich werde etwas länger liegen bleiben. Aber wenn das Bewusstsein aufwacht und wir anfangen, mit Gott zu sprechen, erinnern Sie sich noch an unsere morgentliche Verabredung mit Gott, Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge seines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Junge hören. Wenn all das anfängt, mit hineinzuspielen, fangen wir an, darüber nachzudenken, was wir aus diesem Tag herausholen wollen. Und das wird ein arbeitsreicher Tag und ich habe so viel zu erledigen, da habe ich ein Treffen. Und das möchte ich auch noch erledigen. Diese Gedanken kreisen jetzt auch herum und wenn man dann anfängt nachzudenken, was man will, diese Vorausschau und Vorplanung für diesen Tag ablaufen soll und man anfängt nachzudenken, kommt ein, genau genommen muss ich jetzt aufstehen. Ich möchte doch meine Gebetszeit haben. Ich möchte doch Gottes Weisheit und seinen Rat für diesen Tag. Ich möchte auch noch in seinem Wort lesen. Ich brauche das und ich muss ausreichend Wasser trinken und dann brauche ich mein Sportprogramm. Ich brauche heute einen klaren Kopf und Geistesschärfe. Und ich werde aufstehen. Ich werde nicht länger liegen bleiben. Können Sie den Dialog sehen, der hier stattfindet? Dieses Hin und Her findet in unserem Denken statt. Manchmal bei jeder Kleinigkeit, den ganzen Tag über. Den ganzen Tag über, bei all den Entscheidungen, die wir treffen. Und das findet genau hier statt. Und wenn jemand zu mir sagt, Barbara, in meinem Kopf sind immer zwei Stimmen, sage ich, das haben wir alle. Einmal die Versuchung und das wirft der Teufel durch unser limbisches System hinein. Und da haben wir unseren präfrontalen Kortex. Wohin willst du kommen? Was willst du herausholen? Gott ist ein Gentleman. Er wird sich niemals gewaltsam Zugang verschaffen. Aber wir brauchen ihn so sehr, wie es in dem schönen Lied heißt, ich brauche dich alle Zeit, wir brauchen ihn. Wir können genau genommen nicht ohne ihn in den Tag hineingehen. Das Eingeständnis, das wir ihn brauchen, ist das Demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, damit er seinen Namen in unsere Stirn schreiben kann, und zwar genau hier. Was ist sein Name? Mose sagt in Kapitel 32, Vers 18 zu Gott, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortete ihm, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ich werde an dir vorübergehen, während du dich in einer Felskluft verbirgst. Wir können die Geschichte in 2. Mose Kapitel 34 in den Versen 5 und 6 aufgreifen. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das ist Gottes Name und er möchte ihn genau hier hineinschreiben. Aber er kann ihn nur mit unserer Erlaubnis dorthin schreiben. Aber der große Verführer, der uns versucht, greift uns genau hier an diesem limbischen System an und er trübt das Wasser etwas. Er trübt es, sodass es nicht mehr klar ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns frühmorgens demütigen und unserem präfrontalen Kortex Gott übergeben. Aber der große Versucher mischt auch mit. In unserem letzten Vortrag sahen wir, wie er so viele mit diesem Gesundheitsprinzip verführt. Er verführt so viele mit diesem Denken, dass sie nicht so viel Schlaf brauchen. Du kannst ruhig spät ins Bett gehen. Oh nein, er wird alles Mögliche tun, um sie von dieser frühmorgendlichen Verabredung fernzuhalten. Er wird alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass Gott seinen Namen in unsere Stirn schreibt. Nicht darauf, sondern hier hinein. Aber er braucht uns dafür, dass wir uns unter diese gewaltige Hand Gottes demütigen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Und dann sagt die Bibel, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann heißt es, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in dieser Welt kommen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Deswegen gab er uns diesen Dienst, anderen Menschen zu helfen, weil wir alle wissen, wie das ist. In Jakobus Kapitel 1, Vers 13 steht, niemand sage, wen er versucht wird. Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Gott hat uns die Entscheidungsfreiheit gegeben. Kein Wunder, dass er in Hebräer Kapitel 4, Vers 16 sagt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Es gibt Hilfe und steht Hilfe zur Verfügung. Gott möchte seinen Namen in ihre Stirn schreiben. Er möchte das. Er hat alles, was er nur konnte, dafür getan. Aber es gibt da draußen einen großen Verführer. Und er versucht die meisten Menschen dadurch, dass sie diese Gesundheitsgesetze brechen, damit dieser präfrontale Kortex beschädigt wird und damit das limbische System größer wird, als es sollte. Ich vergleiche dieses limbische System gern mit einem wilden Pferd. Und dieses wilde Pferd streunt überall herum. Es braucht Zügel. Langsamer. Lassen Sie mich das verdeutlichen. Ich sagte einmal zu einem Mann, könntest du bitte dieses wilde Pferd reiten? Es wurde noch nicht lange eingeritten. Reite ihn einmal für eine halbe Stunde, dass er müde wird. Der Mann kam nach 8 Stunden zurück. Ich fragte ihn, was ist denn passiert? Und der Mann antwortete, nun, das Pferd wollte dahin und dorthin und dann bergab und bergauf. Und ich fragte ihn, Mensch, Junge, was denkst du wohl, wofür das Zaumzeug da ist? Wofür gibt es wohl die Zügel? Halte ihn zurück, halte ihn zurück. Und das ist unser präfrontale Kortex. Unsere Vorstellungen, Gedanken streunen überall herum. Aber Gott hat uns Zaumzeug gegeben. Es verleiht diesem Zaumzeug Stärke, wenn wir es Gott übergeben. Wenn wir das völlig dem großen Gott des Himmels übergeben und ihm erlauben, in unserem Herzen zu wohnen. Dann wird diese übermenschliche Stärke haben, die wir alle brauchen für dieses langsamer. Das ist unser Weg. Wenn wir schlechte Luft atmen, wenn wir verunreinigte Luft atmen, was verunreinigt sie denn? Nun, sie arbeiten nachts einiges an Abbauprodukten aus. Und wenn dann die Fenster zu sind und das Bett noch aus Chemikalien gemacht wurde, dann bekommen sie nachts nicht die frische Luft, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Hier ist eine Zelle. Die Glucose aus unserer Nahrung kommt in diese Zelle. Sie wird in diesem 20-Schritte-Prozess verarbeitet und das gibt uns zwei Energieeinheiten. Das Endprodukt dieser zwei Schritte ist eine Verbindung namens Pyruvate. Und dieses umgewandelte Form der Glucose, das Pyruvate, kommt jetzt ins Kraftwerk. Man nennt diesen Umwandlungsprozess in 8 Schritten das Kraftwerk des Körpers, weil es uns beeindruckende 36 Energieeinheiten gibt. Was macht den Unterschied? Der Sauerstoff. Dieser Prozess benötigt Sauerstoff. Wenn Sauerstoff vorhanden ist, geben unsere Zellen uns 36 Energieeinheiten mehr. Dieser Prozess braucht keinen Sauerstoff. Er produziert durch einen Fermentationsprozess Energie. Und wir haben 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn. Und wenn zu diesen 100 Milliarden Zellen genug Sauerstoff kommt, um uns jeweils 36 Energieeinheiten zu geben, können Sie sich vorstellen, wie energiegeladen oder elektrisiert unser Gehirn dann sein wird? Stellen Sie also sicher, dass Sie nachts in einer Umgebung schlafen, in der Sie frische Luft bekommen. Schlechte Luft, Luft mit Verunreinigungen, Moder oder Chemikalien, schwächt den präfrontalen Kortex, weil er die Sauerstoffaufnahme in die Zelle behindert, so dass die Zellen uns weniger Energie liefern können. Sonnenschein. Unser Gehirn braucht Sonnenschein, denn er erhält es durch die Augen. Sorgen Sie also unbedingt dafür, jeden Tag draußen zu sein. Im letzten Vortrag sahen wir uns an, was Sonnenlicht bewirkt. Sonnenlicht hebt den Serotoninspiegel, unser Stimmungshormon. Es hilft uns besser zu schlafen und stimuliert viele Funktionen. Sorgen Sie also dafür, dass Sie jeden Tag Sonnenlicht haben. Mäßigkeit. Nichts in den Körper aufzunehmen, was ihm schadet, und auch die guten Sachen mit Maß zu genießen. Es sollte also nichts in unseren Körper kommen, was den präfrontalen Kortex direkt zerstört. Zuerst einmal Zucker. Warum Zucker? Lassen Sie mich einiges dazu erklären, was Ihnen hilft zu verstehen, warum gerade Zucker die Funktion des präfrontalen Kortex beeinträchtigt. Unser Gehirn hat nur einen Glukosevorrat für 2 Minuten. Und die Zellen unseres Gehirns verbrauchen 15 Mal mehr Glukose als jede andere Zelle. Mit Zucker steigt der Blutzuckerspiegel sehr hoch an. Bedeutet das, dass Intellekt, Verstand und Urteilsvermögen besonders gut funktionieren? Nein, das geht an Ihnen vorbei. Das ist, als ob man ein sehr schnelles Auto unter Kontrolle halten möchte. Auf der Autobahn ist das kein Problem, ein schnelles Auto unter Kontrolle zu halten, denn die ist gerade und gut gebaut. Aber auf so kleinen Nebenstraßen wollen wir keine 200 fahren, oder? Denn in so einer Umgebung ist es schwer, die Kontrolle zu behalten. Wenn also Zucker dazukommt, wird der präfrontale Kortex im Grunde umgangen und das sehr schnell. Die Insulinausschüttung erfolgt auch ziemlich schnell, um diesen Blutzuckerspiegel wieder herunterzubekommen. Jetzt sind wir zu tief unten. Und auch der Intellekt, der Verstand und das Urteilsvermögen sind weit unten. Wie heißt es in diesem alten Sprichwort? Das Licht ist an, aber niemand ist zu Hause. Deshalb nannte William Duffy sein Buch Sugar Blues, denn er verursacht einen Katzenjammer. Er erzeugt zuerst einen Anstieg und anschließend einen Abfall. Koffein. So beeinträchtigt der Zucker die Tätigkeit des präfrontalen Kortex. Es stört die Brennstoffversorgung des präfrontalen Kortex. Und das Koffein? Lassen Sie mich zeigen, wie Koffein wirkt. Das ist eine Gehirnzelle. vier Empfängerstellen der Zelle, die man den dritten nennt. Und hier kommt eine Art Arm aus der Zelle, den man Axon nennt. Außen herum ist eine fettige Substanz, die man die Myelinscheide nennt. Und am Ende sitzen kleine Knöpfe. Und hier ist die nächste Nervenzelle mit ihren Dendriten oder Empfängerstellen. Wie arbeitet so eine Nervenzelle? Es werden kleine chemische Boten von Zelle zu Zelle geschickt. Die chemischen Botenstoffe kommen von einer anderen Nervenzelle und wandern in die Zelle, werden dort verkapselt. Diese kleinen verkapselten Neurotransmitter kommen dann in die Knöpfe und werden dort an die nächste Nervenzelle weitergegeben. Das kann mit einer Geschwindigkeit von 3 bis ca. 321 Kilometer pro Stunde geschehen. In einer Krise geht das schnell. Aber wenn wir nachts schlafen, vor allem beim Non-REM-Schlaf, geht es sehr langsam. Nun, Koffein greift in diese Neurotransmitter, diese kleinen chemischen Botenstoffe ein. Einer davon ist Adenosin. Und Adenosin wirkt als Neurotransmitter wie eine Bremse. Unser Gehirn arbeitet nach einer genauen Balance. Wenn Koffein konsumiert wird, sinkt der Adenosinspiegel ab. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Bremsen versagen. Das Gehirn, ein so erstaunlicher Organismus, passt sich beständig an und justiert nach. Es ruft schnell, macht zusätzliche Empfängerstellen an den Dendriten, um jedes Quäntchen Adenosin aufnehmen zu können, das noch durchkommt. In dem verzweifelten Versuch, die Balance aufrechtzuerhalten. Wir sehen das immer wieder, wenn Menschen in unser Gesundheitszentrum kommen. Dort gibt es überhaupt keinen Kaffee. Die Adenosinspiegel steigen wieder auf den normalen Pegel. Oh, wie das schmerzt. Wir sehen, dass die Menschen mehr an Koffeinentzug leiden als an jedem anderen Entzug. Als ich vor ein paar Jahren in Indien war, sprach ich über die Gefahren von Kaffee und Zucker. Dort gibt es viel schwarzen Tee, Chai. Eine Dame sagte mir, ich habe beschlossen, keinen schwarzen Tee mehr zu trinken. Sie sagte, nach einer Stunde hatte ich so entsetzliche Kopfschmerzen. Ich konnte nichts mehr machen. Da war der Haushalt. Ich habe Kinder. Sie sagte, ich entschied mich für eine halbe Tasse schwarzen Tee. Ich sagte ihr, gut gemacht. Die halbe Tasse hatte ihre Kopfschmerzen beendet. Aber sie machte weiter, jeden Tag etwas weniger. Und am nächsten Tag nur noch ein Drittel. Und am vierten Tag ein Viertel. Und am nächsten Tag ein Achtel. Sie können durch langsames Verringern vom Kaffee loskommen. Einfach immer weniger. Den meisten ist nicht bewusst, wie gefährlich Kaffee ist. Kaffee greift in die Neurotransmitter im Gehirn ein. Und das bedeutet, dass es ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn schafft. Und wie viele psychische Erkrankungen werden auf ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn zurückgeführt? Meine nächste Frage wäre, warum ist im Gehirn ein chemisches Ungleichgewicht? In Sprüche 26,2 heißt es, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Probleme treten nicht ohne Grund auf. Ja, manchmal können es diese von der Gesellschaft gut akzeptierten Drogen sein. Ja, ich nenne sie Drogen, weil sie hochgradig süchtig machen. Wenn jemand meint, dass sie das nicht sind und derjenige seinen Kaffee und seinen Zucker liebt, dann soll er einfach damit aufhören und schauen, was passiert. Spätestens dann werden sie merken, wie sehr sie abhängig machen. Der andere Neurotransmitter, der davon betroffen wird, ist Acetylcholin. Und Acetylcholin wirkt sich direkt auf die Funktion des präfrontalen Kortex aus. Wenn man Kaffee trinkt, steigt der Acetylcholinspiegel an. Nun, das ist doch gut, oder? Bedeutet das nicht, dass Intellekt, Urteilsvermögen und Verstand Hochkonjunktur haben? Ja, aber nicht für lange. Denn jetzt sagt der Körper, oh, wir haben zu viel Acetylcholin. Hört auf, so viel Acetylcholin zu produzieren. Obwohl es einen anfänglichen Anstieg gibt, erfolgt darauf ein Abfall. Es wirkt sich auf einen weiteren Neurotransmitter, nämlich Dopamin, aus. Und Dopamin hat einen Belohnungseffekt und vermittelt positive Gefühlserlebnisse und Glücksgefühle. Mit einer Tasse Kaffee steigt auch der Dopaminspiegel. Kein Wunder, dass mir so viele Menschen sagen, oh, ich liebe meinen Kaffee. Es bringt mich am Morgen in Schwung. Wie sollte ich ohne meinen Kaffee morgens in die Puschen kommen? Wissen Sie, was ich Sie dann frage? Warum brauchen Sie überhaupt etwas, was Sie morgens in Schwung bringt? Weil Sie abends zu spät ins Bett gehen? Weil Sie zu spät noch zu viel essen? Weil Sie vielleicht dehydriert sind? Kommt es von einem modrigen Kissen? Die Checkliste. Kommt es von elektronischen Geräten rund ums Bett? Wir müssen zu Privatdetektiven werden und herausfinden, warum es so ist. Also ich brauche keinen Kaffee am Morgen, um in Schwung zu kommen. Aber das kommt daher, weil ich früh zu Bett gehe. Ich trinke ausreichend Wasser. Ich habe abends keine große Mahlzeit mehr. In meinem Schlafzimmer gibt es keine dieser technischen Errungenschaften. Mein Fenster steht weit offen. Mein Bettzeug besteht aus Naturfasern. Können Sie sehen, dass ich mich an das Rezept halte? Wenn Sie sich an das Rezept halten, werden auch Sie die Ergebnisse sehen. Jetzt verstehen Sie also, warum Kaffee auf der No-No-Liste beim Punkt Mäßigkeit steht. Zucker verursacht eine Unterbrechung der Brennstoffversorgung. Kaffee verursacht eine chemische Störung und wie viele Menschen wachen jeden Morgen auf und nehmen genau das zu sich? Als wir heute Morgen hierher fuhren, sahen wir die lange Schlange. Es ist heute Sonntagmorgen. Wonach stehen die Leute an? Ah, es ist ein Kaffee. Alle holen sich ihre Morgendroge. Würden Sie sich nicht aufregen, wenn ich Ihnen das sagen würde? Also sage ich es nicht. Ich kann eigentlich mit diesen Leuten sprechen, wenn sie mich um Rat fragen. Genauso wie sie mir nicht sagen können, was ich zu tun habe, außer ich frage sie danach. Einige sagen, aber sie müssen es doch erfahren. Und ich antworte, ja, aber jemand, den man gegen seinen Willen überzeugt, wird immer noch die gleiche Meinung haben. Man muss mit dem Willen arbeiten. Ging nicht auch Jesus so vor? Er arbeitete immer mit dem Willen. Also ganz egal, mit wem Sie es zu tun haben, Sie sollten mit diesem Willen arbeiten. Es ist eine machtvolle Sache. Also Sie können erkennen, warum wir Zucker und Kaffee hier oben stehen haben. Ich denke, dass auch ganz viele Menschen das zum Frühstück hatten, und zwar den Hybridweizen. Der Weizen wurde in den 50er Jahren verändert. Weltweit später in den 70ern. Bis in die 90er war jeder Muffin, jeder Kuchen oder Keks, Pizza oder Pasta, Brot, Gebäck, Frühstücksflocken aus diesem Hybridweizen hergestellt. Das wurde einfach schnell durchgeschoben und keine Sicherheitsstudien dazu durchgeführt. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor, oder? Meine Freundin, die schon seit 40 Jahren Ärztin ist, sagte mir, vor 40 Jahren hörte man noch gar nichts über Glutenintoleranz. Vor 20 Jahren fing es langsam an, aber heute hat man es überall. Das kommt daher, weil der Weizen hybridisiert wurde. Ein Mann meinte emotional, Barbara, du hast Unrecht. Jesus ist das Brot des Lebens. Er spricht über die Wichtigkeit des Brotes. Ja, natürlich ist Jesus das Brot des Lebens. Daran besteht kein Zweifel. Aber das Brot, auf das er sich bezieht, ist nicht das Brot, das wir heute haben. Nein, das ist ganz anders. Der große Verführer hatte seine Hände im Spiel. Ich denke schon, dass es der große Verführer war, wenn man sich ansieht, wie viel Weizen die Menschen essen. Der Weizen wurde hybridisiert und hat jetzt einen veränderten Zustand mit einer Stärkezusammensetzung, die den Blutzuckerspiegel noch mehr als Zucker einsteigen lässt. Kein Wunder, dass Dr. David Perlmutter sein Buch Dumm wie Brot nannte, das eine Verbindung zwischen dem Verzehr von Weizen und mentalen Erkrankungen zeigte. Es gibt auch die Bücher Stopp Alzheimer oder Stopp Autismus Now von Dr. Bruce Fife, Dr. Natasha Campbell-McBride und ihr Buch Wie Darm und Psyche sich beeinflussen. Wieder eine Autorin, die die Verbindung zwischen Weizen und psychischen Erkrankungen zeigt. Das Problem ist, dass der Weizen hybridisiert wurde und die Menschen einfach zu viel Weizen essen. Ob ich Weizen esse? Ja, mache ich, aber nicht viel. Es vergeht bestimmt 2 Wochen, in denen ich keinen Weizen esse. Aber ich glaube, wenn ich 3-mal täglich Weizen essen würde, dann hätte ich sicherlich Probleme. Die Struktur von Gluten wurde verändert. Das hatten wir in der Folge über Ernährung schon betrachtet. Und auch die Struktur der Stärke wurde verändert. Diese beiden hier verursachen also eine gestörte Brennstoffversorgung, weil sie Hochs und Tiefs verursachen. Wogegen der Kaffee ein chemisches Ungleichgewicht verursacht. Und wie viele Deutsche hatten alle 3 diesen Morgen? Brot, Gebäck, Kaffee, Zucker und noch etwas. Quecksilber. Wir betrachten uns jetzt 2 Neurotoxine. Quecksilber ist ein Neurotoxin. Neurotoxin bedeutet Gehirngift. Es gibt keine ungefährliche Dosis dafür. Wie können wir Quecksilber ausgesetzt sein? Dafür gibt es drei Wege. Einmal Impfungen. Der menschliche Körper wurde dazu entworfen, sich selbst zu heilen. Er braucht diese Impfstoffe nicht. Mein Mann zeigte mir erst heute Morgen die Zahlen aus Australien. 70% der Covid-Toten sind geimpft. Aber das kommt nicht in den Nachrichten. Passen Sie also bei Impfungen auf, die Quecksilber enthalten. Es trägt den Namen Thiomersal. Und das wird als eine Art Konservierungsmittel zugesetzt. Und auch als Adjuvans, das die Wirksamkeit der Impfung verstärkt. Der zweite Weg, wie wir Quecksilber ausgesetzt sein können, ist durch Zahnfüllungen. Besonders die Amalgamfüllungen. Manchmal enthalten die 60% oder 50% Quecksilber. Und wenn dieses Quecksilber auf die Bakterien in unserem Darm trifft, dann wird es zu Methylquecksilber. Und das ist eine organische Form von Quecksilber, die jetzt die Blut-Hirn-Schranke durchdringen kann. Und wenn es dann im Gehirn angekommen ist, beginnt es, die Myelinscheide zu zerstören. Es ist giftig und gefährlich. Erinnern Sie sich, es gibt keine ungefährliche Dosis Quecksilber. Und die dritte Quelle? Fisch. Es gibt heute kaum mehr einen Fisch, der kein Quecksilber enthält, denn die Industrie verschmutzt mit ihren Abfällen die Flüsse. Es ist nicht im Wasser. Als Schwermetall sinkt es auf den Meeresboden. Und dort wird es von den kleinen Fischen aufgenommen, die von größeren und immer größeren gefangen und gefressen werden. Ein anderes Problem mit Quecksilber, diesem Neurotoxin, besteht darin, dass es bioakkumulativ ist. Das bedeutet, je länger diese Füllungen in Ihrem Mund sind, desto mehr sammelt sich in Ihrem Gewebe an. Und je größer der Fisch, umso höher die Konzentration von Quecksilber. Es ist ein Neurotoxin. Ein weiteres Neurotoxin ist Alkohol. Das australische Gesundheitsministerium erklärte vor etwa 10 Jahren, dass es keine ungefährliche Dosis Alkohol gibt. Das ist schon sehr deutlich, oder? Wissen Sie etwas über die Zeit der Prohibition in Amerika? In den Jahren zwischen 1920 und 1933 war Alkohol verboten. Die Zahlen aus jener Zeit sind sehr verblüffend. Die Belegung von Nervenheilanstalten lag nur noch bei 8%. Häusliche Gewalt war so gut wie verschwunden. Verbrechen? Eine große Verringerung der Verbrechen. All das, weil es keinen Alkohol gab. Einmal sah ich eine Reportage. Darin interviewte man Polizisten, Sanitäter und auch Angestellte im Krankenhaus. Sie sagten, 50% der Probleme, die sie samstags und Freitagnacht haben, lassen sich auf Alkohol zurückführen. Und sie sagten, und das ist legal. Es gibt keine unschädliche Dosis Alkohol. Er ist ein Neurotoxin. Es ist Gift für das Gehirn, weil es Gehirnzellen tötet. Am besten Finger weg davon. Medikamente heilen Krankheiten nie. Sie verändern nur ihre Form und ihren Sitz. Der Körper und der Körper allein kann sich wirkungsvoll heilen. Und wie viel besser könnte er seine Arbeit tun, wenn man ihn das ungestört machen ließe? Aber dieses Privileg wird ihm selten gewährt. Ellen White traf diese Aussage in dem kleinen Buch Spiritual Gifts, Band 3. Beachten Sie, wie sie sagt, dass Medikamente Krankheiten nie heilen. Wir sprechen hier nicht von Notfällen. Ja, bei Notfällen können die Medikamente Leben retten. Aber Medikamente heilen nie Krankheiten. Sie verändern nur die Form und den Sitz der Erkrankung. Das heißt, es mag wohl die eine Beschwerde lindern, aber dafür verursacht es eine andere. Der Körper und der Körper allein, die Natur und die Natur allein ist der wirksame Heiler. Und wenn man sie ungestört arbeiten lassen würde, um wie viel besser könnten sie ihre Aufgabe erfüllen? Aber dieses Privileg haben nur wenige. Es gibt Medikamente, die man nicht sofort absetzen darf. Bei anderen geht das. Vor allem bei Cortison- und Prednison-Medikamenten geht es nicht. Ebenso viele bewusstseinsverändernde Mittel. Die muss man ausschleichen. Was noch viel besser ist, als diese Medikamentation aufzuhören, ist die Umsetzung dieser 8 Ärzte und Gesundheitsprinzipien. Fangen Sie an, Ihren Körper gut funktionieren zu lassen. Und wenn er anfängt, gut zu funktionieren, dann können Sie oft nach und nach anfangen, die Medikamente auszuschleichen. Es gibt 3 Arten von Medikamenten, die einen direkten Einfluss auf die Funktion des präfrontalen Kortex haben. Da wären einmal die bewusstseinsverändernden illegalen Drogen. Marihuana, Crystal, mit Amphetamine. Ich weiß nicht, ob Sie hier das Problem auch haben. Es gibt heutzutage viele Partydrogen, die viele junge Menschen den Verstand verlieren lässt. Und wenn mich jemand fragt, ob ich dem Sohn helfen kann, der mit bipolarer Schizophrenie diagnostiziert wurde, frage ich, wie alt ist er? 29. Hat er jemals Partydrogen genommen? Ja, hier ist der Grund. Diese Partydrogen haben sein Gehirn beschädigt. Es gibt noch Hoffnung für ihn. Ja, die gibt es. Aber es geht nicht sofort. Er muss all diese 8 Gesundheitsprinzipien umsetzen. Er muss anfangen, mehr Wasser zu trinken. Er muss anfangen, sich gesünder zu ernähren. Er muss alle Drogen aus seinem Leben verbannen. Und er muss auf eine Farm gehen und Gartenarbeit machen. Ich habe junge Männer gesehen, die zwar nicht ganz wiederhergestellt waren, aber auf jeden Fall in einem besseren Zustand. Deren Medikamente können nicht gleich abgesetzt werden. Aber sobald sie anfangen, diese 8 Gesetze umzusetzen, sobald sie anfangen, sich körperlich zu betätigen, draußen auf der Farm Holz hacken, Beete umgraben und früh zu Bett gehen und die Zeit mit elektronischen Geräten begrenzen, dann habe ich Genesung gesehen. Keine 100%, weil der Schaden leider schon eingetreten war. Aber es kann auf jeden Fall eine Verbesserung geben. Also die bewusstseinsverändernden illegalen Drogen und auch die bewusstseinsverändernden legalen Drogen. Eine medizinische Fachzeitschrift schrieb, dass Antidepressiva Depressionen hervorrufen können. Ein junges Mädchen hatte kürzlich einen Krampfanfall. Ihr wurden Medikamente verschrieben und sie las, dass eine der Nebenwirkungen Neigung zu Suizid war. Oh, das brachte sie wirklich zum Nachdenken, was sie da machen konnte, weil sie das natürlich in den Griff bekommen könnte. Das Dritte, was einen Einfluss auf den präfrontalen Kortex haben kann, nachdem wir uns illegale und legale bewusstseinsverändernde Mittel betrachtet haben, sind Nebenwirkungen von sehr vielen Medikamenten. Manche Leute bekommen Medikamente für ihren Diabetes und wissen nicht, dass Depression eine Nebenwirkung davon sein kann. Deshalb müssen sie auch zu ihrem eigenen Arzt gehen. Es gibt hier so viele verschiedene Faktoren, die hineinspielen und uns zu dem machen, was wir sind. Ich traf auch einmal einen Mann, der als Nachwirkung einer Anästhesie Depressionen bekam, als er eine Bypass-Operation hatte. Nun sehen wir uns an, was die richtige Funktion des präfrontalen Kortex stört. Monosodiumglutamat ist ein Geschmacksverstärker. Monosodiumglutamat lässt die Nervenzellen unserer Zunge ein Dauerfeuer geben. Durch dieses Dauerfeuer schmeckt das Essen fantastisch. Das ist schon ein bisschen beängstigend, denn das bedeutet, dass verdorbenes Essen gut schmecken würde. Deswegen würde ich Ihnen raten, wenn Sie zum Essen gehen, dann gehen Sie bitte in ein teures Restaurant, denn denen ist Ihr Ruf sehr wichtig und es sind eher die kleinen, billigen Restaurants, die Ihr Essen mit MSG würzen. Meine Tochter arbeitete für viele Jahre in Restaurants und sie sagte, bei den großen Köchen siehst du nie Monosodiumglutamat in der Küche, denn das ist fast wie ein Eingeständnis, dass sie nicht kochen können. Gehen Sie also lieber in ein besseres, teureres Restaurant, wenn Sie auswärts essen gehen. Monosodiumglutamat verbirgt sich hinter vielen Bezeichnungen. Eines ist natürlicher Geschmacksverstärker. Das lässt es schon fast gesund klingen. Oder? Passen Sie also auf MSG auf. Es ist wichtig, die Inhaltsangaben zu lesen. Und was auch eine Störung in einem präfrontalen Kortex verursachen kann, sind Chemikalien. Versuchen Sie also bitte, Chemikalien aus Ihrem Essen, dem Shampoo oder Conditioner herauszuhalten. Auch aus der Kleidung, aus ihrem Waschmittel, weil auch sie in den Körper gelangen und Zerstörung anrichten können. Sie greifen oft die Myelinscheide an, nicht so wie es Quecksilber tut, aber doch ähnlich. Tabak. Heutzutage enthält Tabak 4000 Chemikalien. Das kommt in den Körper und wir hatten das schon etwas früher in dieser Woche betrachtet. Die Chemikalien im Tabak, das MSG, der Alkohol, das Quecksilber, das alles greift die kleinen Zellen des Endothels an, die die Arterien auskleiden. Wissen Sie noch? Dann kommt das LDL-Cholesterin und verschließt die Stellen. Was passiert also? Die Arterie wird etwas enger, und nicht mehr so viel Blut kann hindurch gelangen. Und das beeinträchtigt dann die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff, Wasser und Nährstoffen, was sich wiederum direkt auf die Funktion des präfrontalen Kortex auswirkt. Also, Tabak muss weg. Was die Funktion des präfrontalen Kortex ebenfalls beeinträchtigen kann, ist ein zu viel an elektromagnetischem Feld. Der Mensch ist ein elektrisches Wesen. Aber ein zu viel und auch eine Störung im elektromagnetischen Feld, was durch diese Geräte verursacht wird. Wenn Sie ein Handy haben, dann können Sie wie ich eine Schutzhülle benutzen. Das hält das elektromagnetische Feld von meinem Gehirn ab. Nehmen Sie auch lieber Kopfhörer und geben Sie Acht, Ihren Körper keinem elektromagnetischen Feld auszusetzen. Bitte keine Handys mehr unter dem Kopfkissen. Ein Kissen schützt Ihr Gehirn nicht vor dem elektromagnetischen Feld, das von diesem Handy ausgeht. Denken Sie daran, auch an Schimmel. Wie beeinträchtigt Schimmel die Funktion des präfrontalen Kortex? Nun, wenn Schimmelsporen eingeatmet werden, läuft das hier ab. Wie viel Energie liefert das im Vergleich mit der Zelle, die hier Sauerstoff nutzt? Das führt zu einer Beeinträchtigung. Sie sehen also, dass das Thema Mäßigkeit sehr wichtig ist und beachtet werden sollte, wenn es um Dinge geht, die die Funktion des präfrontalen Kortex beeinträchtigen können. Und anhand all dessen können Sie sehen, welche Faktoren zu psychischen Erkrankungen führen können, die viele Leute erleben. Wir sehen uns an, wie die acht Ärzte sich auf die Funktion des präfrontalen Kortex auswirken. Der nächste heißt Ruhe. Das hatten wir uns im letzten Vortrag genauer angesehen. Wenn Sie nicht ausreichend Schlaf haben, ist Ihr präfrontaler Kortex sofort beeinträchtigt. Es ist wichtig, diese 8 Stunden jede Nacht zu haben. Es ist auch wichtig, diese frühen Nachtstunden zu haben, damit die Zirbeldrüse genug ausschütten kann. Schlafmangel beeinträchtigt sofort die Leistung des präfrontalen Kortex. Körperliche Bewegung. Dr. Neil Nedley sagt, sobald er Patienten mit schwerer Depression hat, verordnet er ihnen sofort ein 7-stündiges Bewegungsprogramm. Das klingt etwas extrem, aber gibt das keine günstige Arznei? Er sagt, dass sich ihr Zustand nach 7 Tagen so gebessert hat, dass sie auf 1 Stunde oder 15 Minuten hochintensives Intervalltraining zurückgehen können. Bei körperlicher Anstrengung und Bewegung erhöht sich der Blutfluss zum Gehirn. Und wenn wir den Blutfluss zum Gehirn anregen, kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn. Es gelangt auch mehr Wasser ins Gehirn und auch mehr Nährstoffe gelangen dorthin. Bewegung und Training verstärkt die Funktion des präfrontalen Kortex. Gesunde Ernährung. Unsere Neurotransmitter werden aus der Nahrung hergestellt, die wir essen. Unsere Gehirnzellen brauchen B-Vitamine. Unsere Gehirnzellen brauchen gute Fette. Unsere Gehirnzellen brauchen die richtigen Eiweiße. Unsere Gehirnzellen brauchen all diese Nährstoffe. Und die bekommen wir durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Gott sagt schon in 1. Mose Kapitel 1, 29, siehe, ich habe euch all dieses samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und daraus erhalten wir unsere Ballaststoffe, unser Eiweiß und unsere guten Fette. Geben Sie Acht, dass Sie diese Samen jeden Tag essen. Und die Mineralstoffe kommen natürlich hauptsächlich von unserem Gemüse. Sie liefern Vitamine wie unser Obst. Eine pflanzenbasierte Ernährung wird alles liefern, was der präfrontale Kortex braucht. Kein Wunder, dass Daniel eine eindeutige Haltung zum Thema Essen einnahm. Erinnern Sie sich, als Daniel in Kapitel 1 ein Gefangener im Babylonischen Reich war und König Nebukadnezar sagte, dass er von seinem eigenen Tisch essen dürfe? Er wollte, dass sie in allen Wundern des Chaldäerreiches ausgebildet werden sollten. Sie gaben ihm einen neuen Namen. Dagegen protestierte er nicht wirklich. Er sollte in babylonischen Schulen besuchen. Auch dagegen wendete er nichts ein, denn er war schon als junger Knabe gut unterrichtet worden. Aber beim Essen bezog er Stellung, denn er wusste, dass das seinen Verstand betreffen würde. Er wusste, dass eine Auswirkung auf seine Beziehung zu Gott haben würde. Und er wusste, wenn er die Gefangenschaft bei den Babyloniern überleben wollte, brauchte er Gott. Also bezog er Stellung beim Thema Essen, weil Nahrung unsere Gehirnfunktion direkt beeinflusst. Wasser. Unser Gehirn ist ein hydroelektrisches System. Ohne Hydro gibt es auch keine Elektrizität. Wir müssen täglich mindestens 8 Gläser Wasser trinken. Und wenn es ein heißer Tag ist, mehr als das. Und auch wenn sie etwas mehr sind als ich. Also Pi mal Daumen sagt man 8 Gläser Wasser pro Tag bei 250 Milliliter Gläsern für 50 Kilogramm Körpergewicht. Das wäre der Ausgangspunkt. Für Kinder, die vielleicht 25 Kilo schwer sind, die Hälfte. Und wenn sie schwerer sind, ja, dann brauchen sie entsprechend mehr, weil unser Gehirn nicht funktionieren kann, wenn es dehydriert ist. Wenn es unseren Gehirnzellen an Wasser fehlt, schrumpfen sie. Und das kann Kopfschmerzen verursachen. Und wenn die Gehirnzellen dehydriert sind, kann Flüssigkeit nicht so leicht in die Zellen hinein und aus ihnen herauskommen. Und auch das Reinigungssystem, das während des Schlafens stattfindet, ist in seiner Leistung beeinträchtigt. Aber es zeigt sich noch etwas anderes, was passieren kann, wenn unser Gehirn dehydriert ist. Wir können negative Denkmuster entwickeln. Damit der präfrontale Kortex effektiv arbeiten kann, brauchen wir mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag, vielleicht sogar noch mehr. Der letzte Arzt ist Gottvertrauen. Wenn wir ängstlich sind und gestresst, ist das das Gegenteil von Gottvertrauen. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 11, dass wir jeden Tag unsere Waffenrüstung anlegen müssen. Und diese Waffenrüstung sitzt hier oben in unserem Gehirn. Und dieses Vertrauen auf die göttliche Macht. Ab Vers 11 heißt es, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Und dann steht hier, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmel. Die ständig daran arbeiten, uns durch unser limbisches System zu verführen. Und der nächste Vers sagt, greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bleibt bestehen. Seid also standhaft, gürtet eure Hüften mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit, tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Wissen Sie, woher diese brennenden Pfeile andauernd kommen? Genau daher. Im limbischen System versucht uns der Teufel. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 sagt die Bibel, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das sind die brennenden Pfeile. Sie kommen einer nach dem anderen und beachten Sie, dass die Bibel sagt, dass sie Tag und Nacht kommen? Der Teufel schläft nie. Wie steht es im Epheserbrief? Und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Ich liebe, dass da steht, abwehren könnt. Ich werde alle brennenden Pfeile des Bösen abwenden können. Ergreifen Sie dieses Schild des Glaubens. Im nächsten Vers steht, und nehmt euch den Helm des Heils. Der Helm beschützt unser Gehirn. Der Helm des Heils sagt, Jesus starb, damit ich leben kann und meine Sünden sind weggewaschen. Gott hat es für mich ermöglicht, dass ich ein Kind Gottes werde. Der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Keiner würde ohne Schwert in die Schlacht ziehen. Schärft das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Lagern Sie Gottes Wort hier ein. Wenn man diese Worte ablegt und anfängt, sie auswendig zu lernen und dem Verstand einzuprägen, und im nächsten Vortrag werde ich Ihnen noch etwas genauer erklären, wie Sie das machen können, dann ist das Ihr Schwert Gottes. Ist das nicht eine wunderbare Sache, dass Gott uns in der Bibel diese Waffenrüstung gegeben hat, um unser Denken zu beschützen? Wir müssen dieser göttlichen Macht vertrauen, um diesen präfrontalen Kortex zu schützen. Denn Gott möchte seinen Namen in unseren präfrontalen Kortex schreiben. Ich möchte heute jeden, der sich diesen Vortrag ansieht, aufrufen, anzufangen, diese Gesetze zu halten. Fangen Sie an, sich Ihr Leben genau anzusehen, wo Sie es verbessern können, indem Sie diese Gesetze halten. Jeden einzelnen Tag, jeden Tag, wenn wir in den Tag hineingehen, fangen wir mit einer weißen Seite an. So demütigt euch nun früh morgens unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Erlauben Sie ihm, seinen Namen in Ihre Stirn zu schreiben, und das jeden Tag. Und wenn Sie ihm jeden Tag erlauben, seinen Namen in Ihre Stirn zu schreiben, dann werden Sie das können, worüber die Bibel in Matthäus 5,16 spricht. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.